Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Ja, hallo und schön, dass Sie dabei sind bei unserer neuen Folge von Heimvorteil, dem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Hanna Böhme hier und Christine Pilger ist auch dabei. Heute.
Ja, moin Hanna, hallo.
Hallo, genau. Sie oder ihr hört es schon am Telefon. Heute nämlich ausnahmsweise mal aus dem Urlaub heraus. Ganz ausnahmsweise wirklich. Wo steckst du gerade?
Ach ja, schön zu Hause auf dem Sofa, wie man das jetzt in Corona-Zeiten halt so macht.
Ne? Ja, wie man halt den Heimvorteil genießt, ne?
Genau. Und also auf meinem Sofa habe ich super Heimvorteil, das geht so gut. Aber ich habe halt mal Zeit, zum Beispiel unsere ganzen Podcasts bei NDR Schleswig-Holstein zu hören, mal ein bisschen die Füße hochzulegen, spazieren zu gehen. Also es geht schon schlechter, alles gut.
Ja, ich hoffe, Füße hochlegen nicht, weil du dich erholen musst von deiner Podcast-Folge mit Mike Machulla, wo du ja vor jetzt 2 Wochen ungefähr warst. Wie war's denn?
Ja, super. Also gar nicht anstrengend. Ich muss deswegen nicht die Füße hochlegen. Nee, es war super entspannt. Es war eine nette Atmosphäre. Ich habe vorher bei der letzten Folge auch schon gesagt, naja, irgendwie so Geschäftsstelle, mal gucken, ob das jetzt so schockt. Aber es war natürlich super nett, wenn du dann in die Geschäftsstelle reinkommst und dann erstmal so auf die Meisterschalen blickst und alle da sehr familiär wirklich sind und dich da gut irgendwie oder uns da gut aufgenommen haben. Naja, und auch das Gespräch mit Machulla war super. Es war natürlich auch aufgrund der Zeit im Moment super interessant zu hören, okay, wie gehen denn eigentlich er und seine Jungs jetzt mit Corona um? Mhm. Und es war ja noch kurz vor den ganzen Handballspiel Ausfällen irgendwie, aber auch da sagt er schon, mal gucken, ich bin auch nicht so Fan von den Länderspielen, also super interessante Thematiken, aber auch dann so ja kleine nette Randgeschichten, dass er zum Beispiel mal beim Bus geholfen hat, weil der Bus nicht mehr aufging und als gelernter Kfz-Mechaniker konnte er da mal aushelfen, also total interessanter Mensch und spannend erzählt und das kann man sich natürlich auch nochmal gut anhören.
Ja, fand ich auch, gerade die Busgeschichte hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, aber wo wir schon auch bei Handball und so sind. Wir haben uns ja auch gedacht, das ist im Moment so ein bisschen das wichtigste Thema, weil so viele Spiele ausfallen. Hanna, da ist du, machst dich gleich quasi auf den Weg zu einem auch sehr interessanten Gesprächspartner in Sachen Handball.
Genau, ich treffe nämlich Uwe Schwenker, den Präsidenten der Deutschen Handball-Bundesliga. Du hast mit Mike Machulla vor 2 Wochen darüber gesprochen, also kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause, dass er die Sache so ein bisschen kritisch sieht. Und jetzt, ja, ich sag mal, haben wir den Salat. 2 Wochen später, die Spieler kommen zurück von ihren Trips, von ihren Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und Estland. Und ja, 4 positive Corona-Fälle im Team der Nationalmannschaft, die jetzt natürlich alle wieder in ihren Vereinen sind und teilweise Spiele ausfallen, teilweise ganze Mannschaften in Quarantäne sind. Und darüber will ich natürlich auf jeden Fall mit Uwe Schwenker sprechen. Dann auch interessiert mich natürlich sein Blick auf die Weltmeisterschaft in Ägypten. Aber natürlich auch seine Zeit als Geschäftsführer des THW Kiel. Da war er ja unfassbar erfolgreich, zahlreiche Titel gewonnen. Auf 2 Spiele will ich da nochmal besonders gucken. 2005 war das eine Spiel gegen Magdeburg. 54 Tore haben die Kieler da gemacht. Rekord in der Bundesliga, muss man sich mal vorstellen. 54 Tore.
Ja.
Und noch ein anderes Statement von ihm habe ich rausgesucht. Das war nach einer Derby-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt 2007, die den THW damals fast die Meisterschaft gekostet hätte. Aber eben nur fast. Ja. Und natürlich reden, habe ich mir vorgenommen, will ich auch mit ihm über Alfred Gislason, den Bundestrainer. Die beiden verbindet natürlich auch irgendwie eine besondere Freundschaft. Du siehst, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Gesprächsstoff.
Ich hoffe, er hat sich viel Zeit genommen, es gibt viel Kaffee, dass du ihm alle diese Fragen stellen kannst. Aber ja, super spannend und ich bin sehr, sehr gespannt dann auch.
Ja.
Den Heimvorteil, apropos Heimvorteil, wo geht's dann hin? Also ich habe ja schon gehört, irgendwo Richtung Holtenau, ne?
Genau, ich treffe ihn zu Hause. Und um den Heimvorteil Podcast, wir haben ja so eine kleine Tradition schon entwickelt. Ach, ja, auch in Folge 3. Wir nehmen immer eine Frage des jeweils anderen mit. Und damit bin ich bereit für deine Frage heute, Tina.
Ja, ich finde Holtenau ist ein super schöner Stadtteil, direkt am Kanal gelegen. Und ich fahre immer ganz gerne mit dem Fahrrad hin. Da ist immer die Krux und das ist dann meine Frage an Uwe Schwenker, ob er mit dem Fahrrad die etwas bequemere Route nimmt und zwar dann einfach die Fähre rüber über den NOK oder die harte Route oben über die Hochbrücke. Das spare ich mir meistens, weil das finde ich schön anstrengend. Ich bin gespannt, was Uwe Schwenker immer so macht, wenn er dann auf die andere Uferseite des Nordostseekanals dann möchte. Also Fähre oder Brücke.
Ist notiert, werde ich ihn auf jeden Fall fragen und mal seine Sportlichkeit im Jahr 2020 auf die Probe stellen.
Ja, genau. Dann freuen wir uns alle, am Sonntag natürlich dann wieder der Podcast zu hören, hier und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ne? Hanna, viel Spaß.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Legen wir los. Dritte Folge Heimvorteil, der NDR Schleswig-Holstein Sportpodcast. Und wir sind zu Gast heute bei jemandem, der lange selber Profi-Handballer war, vor allem erfolgreich dann aber als Geschäftsführer des THW Kiel. Wer in Schleswig-Holstein Handballfan ist, weiß mit Sicherheit jetzt schon, von wem ich spreche. Von Uwe Schwenker ist die Rede, heutiger Präsident der Handball-Bundesliga. Hier sitze ich jetzt im Esszimmer. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, herzlich willkommen.
Genau, Kiel ist nach wie vor die Basis. Heimvorteil, warum genau hier in Kiel?
Ach, in Kiel, also ich sag mal, wenn man wirklich mal viele, viele Jahre, fast schon Jahrzehnte zurückdreht, dann hat es mich eigentlich so mit 20 Jahren nach Kiel verschlagen, um hier eigentlich Handball zu spielen. Und ich bin dann eigentlich hier hängen geblieben, das muss man einfach schon sagen.
Wie geht's Ihnen gerade? Ich glaube, dass es, ich sag mal, leichtere Phasen gab als Präsident einer Handball-Bundesliga.
Ja, klar, aber man muss natürlich die Situation dann auch immer so annehmen, wie sie kommen. Ich sag mal, da geht's mir natürlich wie vielen Millionen anderen Bürgerinnen und Bürger, die jetzt einfach mit der Situation konfrontiert werden und man muss das Beste draus machen. Am wichtigsten ist immer Familie, Umfeld, Freunde sind alle gesund, hoffentlich bleiben auch gesund, ich selber auch. Ja, und mit den Herausforderungen, die diese Pandemie natürlich nun zwangsläufig mal mit sich bringt und die man dann beruflich auch entsprechend regeln muss, da muss man natürlich mit umgehen. Das sind natürlich Herausforderungen, aber ich glaube, gemeinsam und im Team kann man da auch schon eine ganze Menge Positives draus machen.
Fester Bestandteil unseres Podcasts ist ein kleiner Fragebogen, den wir uns im Vorfeld immer überlegen für unsere Gastgeber. Ich würde sagen, auf los geht's los. Das sind 5 kleine Fragen. Bereit?
Ich bin bereit. Schießen Sie los.
Okay. Nach Handball ist das die beste Sportart?
Fußball ist die beste Sportart, natürlich. Ich habe selbst viele Jahre Fußball gespielt und gleich danach kommt, weil ich es im Moment aktiv betreibe, auch mit meiner Frau zusammen Golf.
Okay, das funktioniert ja auch im Moment noch, ne?
Das funktioniert natürlich jetzt auch zu zweit. Ist ein bisschen schwierig, die Witterungsverhältnisse geben das nicht her. Der Platz ist auch nicht so ganz leicht zu bespielen, aber nach wie vor, man ist in der frischen Luft, man ist draußen, man kann miteinander spielen, ohne gegeneinander zu spielen. Man spielt gegen sich selbst beim Golfen und ich glaube, ein hervorragender Ausgleichssport für meine Frau und für mich.
Ja, jetzt heute wäre wahrscheinlich aufgrund des Windes ein bisschen schwierig.
Sehr schwierig, muss ich schon sagen. Also es ist doch sehr, sehr stürmisch. Aber gut, wir Norddeutschen sind da ja sturmerprobt.
Das stimmt. Wenn es als Profisportler nicht geklappt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt gewisse Neigungen und Fähigkeiten, aber in einem kaufmännischen Beruf wäre ich sicherlich gelandet.
Okay. Klassik in der Elfi oder Rock in der Ostseehalle?
Oh, ein ganz schwieriges Thema. Aber wahrscheinlich wäre Letzteres meinen Neigungen entsprechend, also Rock in der Ostseehalle.
Rotwein mit Ihrer Frau oder ein Bier mit Alfred Gislason?
Oh, also am liebsten zu dritt oder zu viert noch die Frau von Alfred Kara noch eingebunden. Ich denke, Alfred und ich, Isländer trinken alles, wie man natürlich weiß. Da wären sowohl Bier als auch Rotwein dabei. Aber grundsätzlich die Gelegenheit, mit meiner Frau ein schönes Glas Wein zu trinken, die habe ich natürlich öfter. Mit Alfred war es in den vergangenen Zeiten dann doch ein bisschen weniger. Wir haben zwar immer Kontakt, auch jetzt natürlich in der aktuellen Zeit. Aber die Gelegenheit, gemeinsam ein Bier zu trinken, die kommt hoffentlich bald demnächst mal wieder. Aber in den letzten Monaten hat es sich leider nicht ergeben.
Kommt wieder. Und die Frage zum Abschluss mit dem Fahrrad, wenn Sie da unterwegs sind, dann eher die Fähre über den Nordostseekanal oder dann doch den steilen Weg über die Hochbrücke?
Also jetzt muss ich natürlich sagen, altersgerecht bin ich natürlich jetzt in einer Altersgruppe, wo man schon mal das E-Bike nimmt. Das hat man sich natürlich zu Corona-Zeiten jetzt auch gekauft. Meine Frau hatte das schon eine Zeit lang länger und wir sind dann natürlich auch des Öfteren über die Hochbrücke gefahren. während sie aber noch telefonierenderweise mit dem E-Bike in Turbogang rübergefahren ist, musste ich dann doch schon sehr ächzen, so dass ich mir jetzt auch ein E-Bike zugelegt habe, aber grundsätzlich gerne und viel mehr fahrradfahrend als zu früheren Zeiten, aber dann auch über die Hochbrücke. Aber mit dem E-Bike ist es, glaube ich, dann nicht ganz so schwer.
Okay, das war der Fragebogen, den übrigens vor 2 Wochen auch Mike Machulla in ein bisschen abgeänderter Form beantwortet hat. Trainer der SG Flensburg-Handewitt, bei dem waren wir zu Gast. Das war kurz vor der Länderspielpause und wir haben über die Länderspielpause gesprochen.
Wenn du viele Spieler aus vielen Ländern mischt, treffen die sich, werden getestet und trainieren dann miteinander und gehen dann wieder in ihre Länder. Das ist natürlich klar, das Risiko und die Chance, dass jemand etwas mit in seinen Heimatverein bringt, ist natürlich da. Und diese Sorgen haben wir. Und diese Ängste sind auch, denke ich, berechtigt.
Ja, ich glaube, wie berechtigt diese Ängste sind, zeigt sich gerade. Was haben Sie gedacht, als die ersten Infektionen bestätigt wurden?
Ja, also wir sind da ja leidgeprüft, keine Frage. Und wir haben wirklich auch im Kreise der abstellenden Clubs, im Kreise der Bundesligisten natürlich im Vorfeld der Länderspielmaßnahme wirklich sehr intensiv und sehr kritisch das Thema begleitet. Mhm. Und keine Frage, das, was Mike Machulla da schon vor 2 Wochen, ich sag mal, so ein bisschen prophezeit hat, das ist natürlich dann auch eingetreten, hat auch irgendwo in gleicher Weise uns seinerzeit bewegt. Und wir haben natürlich versucht, auf die Verbände, auf die aufnehmenden Verbände, die Spieler natürlich hier zu sich gerufen haben, einzuwirken, dass sie gewisse Hygienekonzepte in jedem Falle umsetzen, um eigentlich so sicher wie möglich zu sein. Ich glaube, wir hatten grundsätzlich damit gerechnet, dass was passieren kann, ist ja auch von Mike Machulla beschrieben worden, weil das Risiko in ganz Europa umherzureisen und sein eigenes soziales Umfeld zu verlassen und in neue soziale Umfelde zu kommen, birgt natürlich immer Risiken. Dass es dann ausgerechnet, ich sag mal, im Wesentlichen 4 deutsche Nationalspieler nach dieser Maßnahme erwischt hat und sie sich entsprechend infiziert haben, das haben wir vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm gehabt und war im Nachhinein vielleicht gut und vielleicht schlecht, wobei insgesamt natürlich es nie gut sein kann, wenn sich hier auch irgendwelche Leute infizieren.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gut, weil es einfach irgendwie dann eine bestimmte Schwachstelle zum Beispiel aufweist, oder?
Ja, weil es natürlich nochmal auch hier in Deutschland, ich glaube, das Thema sehr medial aufgegriffen worden ist und auch sehr emotional geführt worden ist. Wenn es jetzt vielleicht 3, 4 Spieler aus anderen europäischen Ländern gewesen wären, dann hätte man dieses Thema vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit nochmal geführt und vor allen Dingen wir intern innerhalb der Bundesliga auch nicht mit diesem Nachdruck nochmal uns an die Risiken auch für die jetzt beginnende oder für die im Januar stattfindende WM auseinandergesetzt. Das hat uns natürlich schon bewegt, hat uns auch eigentlich in wöchentlichen Telefonkonferenzen dazu bewegt, uns mit diesem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Und da gibt es natürlich nachvollziehbare Sorgen und Ängste, nicht nur der Spieler, da ist ja auch schon einiges in den vergangenen Tagen entsprechend publiziert worden, sondern natürlich auch der abstellenden Clubs.
Gerade, ich will nicht sagen, spaltet sich so ein bisschen die Nationalmannschaft, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber trotzdem tun sich so ein bisschen 2 Lager auf. Die einen, die sagen, wir möchten diese WM auf jeden Fall spielen, und die anderen, die so ein bisschen skeptisch sind. Ich glaube, gerade so die Kieler Spieler gehören so zu dem skeptischen Lager. Haben Sie da irgendwie eine Handhabe, auf den DHB dann auch einzuwirken? Oder irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Art Vetorecht gibt oder so?
Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist natürlich, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und es ist eine sehr schwierige Situation. Und ich sag mal, an einigen Stellen ist natürlich der Damm auch schon gebrochen, was auch die Abstellung der Spieler und vor allen Dingen auch die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten betrifft. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Wie eben gesagt, auch schon entsprechend publiziert worden. Wir selber haben überhaupt nicht die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob die Weltmeisterschaft stattfindet, ja oder nein. Da gibt es ganz klare Regularien, die liegen nicht bei uns in der Hand. Gleichwohl versuchen wir natürlich auch im Sinne der Spieler und im Sinne der Clubs, die ja nun mal die Keimzelle des Handballs sind und die Basis des Handballs lieben, hier einfach klug zu entscheiden. Aber da gilt es natürlich auch, völlig unterschiedliche Perspektiven einfach mal auch zu sehen. Und ich dränge immer darauf hin, so ein bisschen plastisch zu sagen, versucht mal ein bisschen rauszugehen aus der Mausperspektive und lasst uns mal in die Vogelperspektive gehen und auf den gesamten Handball gucken. Für den Deutschen Handballbund ist es dann so, und das wird gemeinhin natürlich auch immer in der Öffentlichkeit so dargestellt, es geht am Ende nur um den schnöden Mammon und am Geld. Natürlich verdient ein Verband oder alle Verbände und auch die ERF verdienen natürlich auch mit dem Leistungssport und durch den Leistungssport und insbesondere durch die Männernationalmannschaft sehr viel Geld. Aber auch da muss man gucken, wozu wird dieses Geld dann auch überhaupt eingesetzt. Also auch ein Dachverband wie der Deutsche Handballbund verwendet diese Gelder in erster Linie für Strukturen, in die Mitgliedergewinnung, in den Breitensport, in den Nachwuchssport. Und das ist natürlich auch wichtig für die Bundesliga-Clubs in Zukunft, dass das aufrechterhalten wird. Also hier gibt es auch schon so einen Gesamtkomplex, den man wirklich dabei berücksichtigen, auch würdigen muss. Deswegen sage ich immer, so ganz leicht ist es nicht.
Ja, ich habe mich halt gefragt, eine WM, zu der ein Teil der Spieler jetzt mit einem mulmigen Bauchgefühl fährt und dann da in der Halle steht und eigentlich vielleicht, gut, jetzt muss man sagen, es sind natürlich dann irgendwo auch alles Profis, die diesen Step dann vielleicht machen müssen, also auch kopfmäßig, aber trotzdem habe ich mich gefragt, okay, was sind das für Spiele, wenn da jetzt irgendwie die Hälfte der Spieler hinfährt mit einem eigentlich nicht so guten Gefühl, können die überhaupt so frei aufspielen, worauf läuft das dann hinaus?
Das hat man in der jetzigen Situation ja schon. Es ist ja, ich sag mal, eine ganz besondere Situation auch für die Spieler und es ist vor allen Dingen auch eine immense mentale Herausforderung für die Spieler. Und da merkt man natürlich auch schon, sind ja auch schon ganz abenteuerliche Ergebnisse durchaus rausgekommen, dass eigentlich die psychische Verfassung und die mentale Verfassung einzelner Spieler hier schon eine wirklich wichtige und entscheidende Rolle spielt, die auch sich auf das Ergebnis einfach auswirkt. Man sieht in erster Linie oftmals den Spieler, man weiß aber auch nicht genau, welches soziale Umfeld steht dahinter. Also vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, eine sehr individuelle und eine sehr persönliche Entscheidung für dich. Ich in jeglicher Weise Verständnis hätte, wenn ein Spieler sagt, also pass auf, das Risiko ist mir zu groß. Profi hin, Profi her.
Ja. Was die Spieler natürlich auch gerade merken oder vor welcher Herausforderung die zusätzlich stehen, ist jetzt, dass zum Beispiel durch die 4 Infektionen, die es jetzt einfach im DHB-Team gab, ja schon zahlreiche Spiele ausgefallen sind. Die SG hat 2 Spiele verlegen müssen, THW ein Spiel plus Champions League. Da entsteht natürlich auch irgendwo einfach ein terminlicher Druck, wohin mit diesen Spielen. Und dann auch die Frage, ob zum Beispiel ja, man sich selbst damit nicht eigentlich so ein bisschen das Leben schwer macht, indem man das Final Four jetzt noch nachholt im Dezember und dadurch nicht noch so ein zusätzlicher Druck entsteht. Mal vielleicht auch etwas provokant die Frage, muss das dann an der Stelle sein?
Also ich glaube, das steht natürlich intern schon längst auf der Agenda, dass man über diese Themen sich Gedanken macht. Mhm. Aber gleichwohl haben wir, glaube ich, eines immer sehr gut gemacht und das hat uns auch, glaube ich, wohltuend von vielen anderen Sportarten abgehoben. Wir haben eigentlich von Anfang an das immer sehr intern diskutiert mit den Vertretern der Clubs, sowohl der ersten wie auch der zweiten Liga und haben hier gemeinsam dann entschieden.
Vielleicht auch eine ganz banale logistische Frage irgendwann. Tatsächlich, wohin mit den Spielen, die jetzt eventuell perspektivisch dann auch ausfallen? Ich meine, es ist ja nicht nur die Champions League, sondern was zusätzlich den Druck erhöht, ist eben die WM. Vielleicht dann auch langfristig Olympische Spiele im Sommer. Irgendwann geht halt so die Zeit ein bisschen aus, oder?
Klar, also ich sag mal, aus heutiger Sicht rückwirkend, das ist natürlich immer sehr leicht, hätten wir wahrscheinlich schon 4 Wochen früher anfangen können. Damals haben wir gesagt, na, wir gehen in den Oktober, wahrscheinlich wird sich die Situation ein bisschen entspannen und besser werden. Genau das Gegenteil ist natürlich dann eingetreten, aber Sportler haben immer diese Eigenschaft, optimistisch an gewisse Dinge heranzugehen. Das hat sich leider nicht bewahrheitet mit der Erfahrung von heute. Hätten wir, wie gesagt, früher angefangen, hätten wahrscheinlich schon eine Vielzahl von Spielen mehr gehabt. Mhm. Aber auch da, das ist sind Entscheidungen auch über den Spielplan der Bundesliga, über die Ligagröße, über Auf- und Abstieg. Das ist alles gemeinsam entschieden worden, vor dem Hintergrund auch, dass wir wissen, dass die Termindichte und immer enger wird, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft und auf ausgefallene Spiele. Vor dem Hintergrund haben wir aber auch entschieden, in jedem Falle weiterzuspielen. Das ist auch mit großer Einmütigkeit entschieden worden. Und auch die Clubs wissen, dass es eine ganz besondere Situation ist für die Verantwortungsträger der Handball-Bundesliga oder auch für mich, steht aber gar nicht mal unbedingt immer der sportliche Erfolg im Vordergrund, wer nun Meister ist und wer nun Abstieg, sondern es geht in erster Linie für uns einfach darum, möglichst alle Clubs der ersten und zweiten Liga durch diese Krise durchzubringen, dass sie wirtschaftlich überleben und dass wir nach der Pandemie natürlich nach wie vor auf diese starke erste und starke zweite Liga bauen können und dass die Clubs das wirtschaftlich überstanden haben. Da ist es nach wie vor sicherlich gut und hilfreich, wenn wir überhaupt stattfinden als Sportart, wenn wir präsent sind im Fernsehen. Aber wir haben es zu Anfang gesagt, wir sind dann natürlich auch ein bisschen angewiesen auf die Unterstützung und die Hilfe auch der Bundesregierung. Da gibt es ja auch entsprechende Hilfsmittel.
Genau, die fehlenden Zuschauer sind ein großes Problem für den Handball. Gibt es Vereine, für die es jetzt gerade schon besonders kritisch ist?
Also die Clubs haben es zumindest vom Beginn mit dem Lockdown bis zum 30.06., wo unsere Saison immer endet, hervorragend gelöst. Natürlich auch bedingt dadurch, dass sie die Möglichkeit der Kurzarbeit hatten. Und auch im Moment wird eigentlich in den Clubs sehr, sehr verantwortlich gehandelt. Und da sind natürlich auch die Spieler Teil der Lösung. Also die natürlich auch wissen um die Verantwortung, die natürlich auch in breiter Front auf Gehalt verzichtet haben. Sonst wäre es den Clubs gar nicht möglich, wirtschaftlich durch diese Saison zu kommen. Der Handball hat sich nach wie vor da so präsentiert, ja, dass alle versuchen, wirklich bestmöglich durch diese Situation zu kommen.
Wie lange kann das noch so funktionieren?
Ja, das ist immer die Frage, wie lange muss es noch funktionieren? Also ich sag mal, die Hoffnung ist immer groß, dass es auch in absehbarer Zeit wieder mit Zuschauern losgeht. Wir haben uns jetzt erstmal dafür ausgesprochen, dass wir bis zum Break, also bis Weihnachten, erstmal weiterspielen. Wir gehen davon aus, obwohl die Entscheidung noch nicht gefallen ist, aber es sieht alles danach aus, dass wir auch bis dahin Spiele zwar spielen dürfen als Berufssportler, aber dass wir keine Zuschauer in die Hallen lassen würden. Aber trotzdem haben sich die Clubs dazu durchgerungen, fast einmütig zu sagen, wir spielen weiter, auch wenn es so ist. Dann ist natürlich die Hoffnung, wenn die Weltmeisterschaft dann stattfindet, dass es im Nachgang dann auch mit Zuschauern möglich sein wird. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht abzusehen. Also es ist eine derartige Dynamik einfach in diesem Prozess seinerzeit in den Lockdown, wie auch aus dem Lockdown heraus, wie auch in der jetzigen Situation. So dass man eigentlich, ja, wenn man morgens schon eine Entscheidung trifft, am Abend diese schon wieder einholen kann. Also deswegen, wir fahren immer auf Sicht oder hoffen, dass sich die Situation natürlich verbessern wird, weil es ist natürlich nach wie vor so, für die Clubs ist es von existenzieller Bedeutung, dass wir Zuschauer und auch Sponsoren in die Halle bekommen können. Aber inwieweit uns das gelingen wird, das weiß ich nicht.
Gehen wir vielleicht doch einmal kurz in die Mausperspektive. Sie waren ja nun auch lange Geschäftsführer beim THW Kiel. Was glauben Sie, wie sieht es gerade in den Vereinen tatsächlich aus? Also das Stresslevel ist wahrscheinlich auch super hoch.
Das Stresslevel ist überall hoch. Ja. Vor allen Dingen, egal ob man Geschäftsführer ist eines Clubs, ob man kaufmännischer Geschäftsführer ist, ob man Sportdirektor ist. Wenn man in die Stellenbeschreibung eines jeden Mitarbeiters oder Verantwortungsträgers eines Clubs guckt, dann steht da nichts davon drin, dass man mit dieser Corona-Pandemie entsprechend umzugehen hat.
Ja, das heißt, in wessen Jobbeschreibung stand das?
Es gibt keine Blaupause dafür. Also natürlich versucht jeder bestmöglich einfach die Situation natürlich zu lösen. Aus meiner Sicht wird das sehr gut gemacht, aber dass das natürlich schon einen gewissen Stresslevel auslöst und dass das natürlich auch verbunden ist mit Existenznöten und dass man einfach immer wieder gefordert ist, entsprechend kurzfristig zu handeln und zu reagieren. Man kann ja wenig agieren, sondern immer wieder reagieren auf entsprechend sich verändernde Situationen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und das wird auf völlig unterschiedlicher Weise aus meiner jetzigen Wahrnehmung und meiner jetzigen Sicht einfach gut gehandelt. Aber man hört natürlich in zahlreichen Gesprächen schon raus, dass da auch schon viel Stress dabei ist und manchmal auch sehr viel Frust, weil man einfach nur reagieren kann und weil man wirklich nicht über einen längeren Zeitraum wirklich auch hier handeln kann. Und über allem hängt natürlich dann auch die Sorge der wirtschaftlichen Existenz. Das ist gar keine Frage. Und man muss sich, und da hängt es an jedem selber, natürlich auch mit Sponsoren, mit Zuschauern, mit Dauerkarteninhabern, mit vielen Dingen auseinandersetzen. Und da ist es wie immer im Leben, man muss in einem ständigen Austausch, in einem ständigen Dialog bleiben. Und dort, wo das gut umgesetzt wird, da trifft man dann auch auf sehr viel Verständnis.
Ja, wo es dann nicht nur um die Existenz, um die wirtschaftliche von einem ganzen Verein geht, sondern dann auch im Endeffekt um die jedes Einzelnen, ne?
Ja, klar. Und auch die Spieler haben natürlich ihren Druck, wissen auch nicht, wie lange das dauern wird, haben auf Gehälter verzichtet. Ja. Auch da muss man natürlich gucken, man kann nicht nur immer die Spieler nehmen oder die Clubs nehmen, wo es dann auch um sehr gute Gehälter gibt, sondern es gibt auch in der Handball-Bundesliga in der Breite eine Vielzahl von Spielern, die mit normalen Gehältern umgehen müssen und die auch kaum darauf verzichten können, weil sie natürlich ihre eigenen finanziellen Verpflichtungen auch haben. In der Breite gibt es bis zur zweiten Liga runter eine Vielzahl von Spielern, die da auch in ihrer Existenz da wirklich bedroht sind.
Da wiederum wäre so eine WM-Teilnahme wahrscheinlich auch ein Stück weit lukrativ für jeden Einzelnen.
Ja, muss man gucken. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Man muss aufs große Ganze gucken. Und dass so eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft hat natürlich eine immense Strahlkraft. Die Nationalmannschaft, die Männernationalmannschaft ist die Lokomotive unserer Sportart. Generiert natürlich auch medial zweistellige Millionen Zuschauerbeteiligung oder Seher. Und keine Frage hat dann natürlich auch Auswirkungen auf überhaupt den gesamten Sport. Und davon profitieren natürlich auch in letzter Konsequenz die Clubs. Also deswegen, es ist ein sehr schwieriges, ein komplexes Thema und man muss eine Vielzahl von Dingen dabei berücksichtigen. Und es ist ganz schnell gesagt, ihr dürft da nicht hin, ihr müsst absagen. Nach wie vor gehe ich davon aus, dass es zwar nur in gewissen Ländern im Moment überhaupt möglich ist, eine Weltmeisterschaft durchzuführen. Und die Ägypter haben unter Einbindung ihrer Regierung natürlich alles versucht, dass man in einer Bubble ist. Ob das so gelingen wird, weiß ich nicht. Aber auch seitens der Verbände wird natürlich versucht, die größtmögliche Sorgfalt da walten zu lassen und auch darauf zu dringen, dass da die bestmöglichen Rahmenbedingungen, was die Gesundheit der Spieler betrifft, einfach umgesetzt werden. Also wir gucken mal. Aber es gibt auch, das will ich nicht verhehlen, nach wie vor auch innerhalb der Bundesliga und der Clubs und auch der Spieler Redebedarf, was die Weltmeisterschaft betrifft.
Wären Sie als Spieler hingefahren?
Ja, es kommt immer darauf an, in welcher Situation man ist. Also ich glaube, eine Vielzahl von jungen Spielern, die die Nationalmannschaftskarriere vor Augen haben, für die ist das, glaube ich, keine Frage. Das ist das Größte, was sie machen können, an einer Weltmeisterschaft als Nationalspieler teilzunehmen. Für die älteren, erfahreneren Spieler, die Kinder, Familie haben, die sehen das oftmals dann schon ein bisschen anders. Also deswegen so ein pauschales Urteil zu treffen, will ich nicht sagen. Also aus der heutigen Sicht hätte ich auch natürlich großes Verständnis dafür, wenn man die Situation skeptisch angeht. Als ich Anfang, Mitte 20 war, hätte ich wahrscheinlich gesagt, klar spiele ich. Also es ist schwierig zu sagen.
Aber ich vermute mal, schwierig zu sagen, trotzdem was, womit Sie auch, ich weiß nicht, täglich, stündlich, wahrscheinlich nicht mit Alfred Gislason im Austausch stehen. Sie sagten eben schon, dass Sie da sehr oft irgendwie kommunizieren. Ich weiß nicht, vielleicht wie oft, wenn Sie sagen oft, ist das jetzt täglich oder?
Na, täglich nicht, aber in letzter Zeit haben wir uns da schon enger ausgetauscht, natürlich auch. Für ihn ist es natürlich auch wichtig und deswegen habe ich auch immer ein bisschen drauf gedrängt, dass ich gesagt habe, du musst auch mit deinen Spielern sprechen oder ihr müsst mit euren Spielern sprechen, wie die zu dieser Situation stehen. Und da kann man nur Verständnis für jeden Spieler haben, wenn er sagt, ich hab da meine Bedenken oder ich bin mir nicht ganz sicher. Aber für einen Trainer ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wenn die Weltmeisterschaft stattfindet, mit welchem Personal fahre ich dann dahin? Da macht man sich natürlich auch entsprechend Gedanken. Und ich sage mal, da ist das Leben keine Einbahnstraße. Da muss man seitens des Verbandes und seitens des Trainers und seitens des Staffs auch mal auf die Spieler zugehen, aber umgedreht die Spieler aber auch auf den Verband, wenn sie da welche Probleme haben. Das haben natürlich einige Spieler schon gemacht. Ich finde durchaus nachvollziehbar und in einer vernünftigen Weise. Ich würde mir natürlich nur wünschen, dass das intern einfach mal stattfindet, weil es in der Öffentlichkeit dann doch sehr schnell zu Emotionen führt und auch zu Irritationen. Und das ist mittlerweile auch schon angepackt worden, dieses Thema. Aber vor dem Hintergrund spreche ich natürlich auch mit Alfred, der sich auch sicher ist, dass er nicht auf alle Spieler zurückgreifen kann, dass der ein oder andere auch mal sagt und auch sagt, er hat da auch Verständnis für. Also ich glaube, in dieser Situation muss man Verständnis für haben, dass Spieler, Personen einfach auch aufgrund ihres sozialen Umfeldes möglicherweise völlig unterschiedlich agieren und Entscheidungen treffen.
Jetzt windet es hier draußen. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Passt zum Thema. Wenn es draußen windet, passt zum Thema. Es windet auch, wenn es um diese Diskussion geht. Abstellung Nationalspieler. Also aber wir sind ja alle
sturmerprobt. Ja, das stimmt. Der Norden. Aber Sie sind ja nicht nur auf einer professionellen Ebene mit Alfred Gislason im Austausch, sondern ja, glaube ich, auch privat ganz gut befreundet. Fun Fact an der Stelle, Alfred Gislason und ich haben zusammen Geburtstag nochmal festgestellt.
Am 7. September.
7. September, ja.
Da habe ich Hochzeit gefeiert und Alfred war Trauzeuge.
Das habe ich auch gelesen.
7. September hat dann für viele schon irgendwo ein besonderes
Datum. Da führen die Wege zusammen. Ja, genau. Wissen Sie noch, wann Sie sich kennengelernt haben?
Also jetzt muss man natürlich sagen, da kann man ja schon Jahrzehnte zurückdrehen. Ja. Also wir waren ja Gegenspieler auch in der Handball-Bundesliga. Also Alfred hat ja in TuS Essen auch sehr erfolgreich gewirkt und ich habe beim THW Kiel gespielt. Das war ja noch in den 80er Jahren. Mhm. Also da hatten wir schon immer Berührungspunkte. Also vor dem Hintergrund gar keine Frage. Und wir haben uns da eigentlich nie aus den Augen verloren, haben immer mal Kontakt gehalten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Man kennt sich einfach so unter Sportlern. Das ist dann immer mal so. Ich habe natürlich auch seine Trainerlaufbahn dann entsprechend verfolgt. verfolgt über Hameln, über Magdeburg, über Gummersbach. Und da hat man natürlich immer wieder Berührungspunkte gehabt, wenn man gegeneinander gespielt hat. Und
ich will Ihnen kurz dazu noch was vorspielen.
Gegen Magdeburg mit 21-Tore-Sieg und dann noch 54 geworfene Tore ist eigentlich eine Geschichte, die man sicherlich nicht erwarten darf und erwarten konnte, dass wir momentan in der Lage sind, fast in jedem Spiel 40 Tore zu erzielen. Das haben wir in den letzten Spielen schon gezeigt und dass wir momentan einen unglaublichen Lauf haben. Das haben wir, glaube ich, auch wieder fortgesetzt.
Wissen Sie noch, wann das war?
Ja, 54-31. Letztes Spiel von Alfred Gieselson als Trainer vom SC Magdeburg. Danach ist er entlassen worden.
Genau, richtig.
In der damaligen Ostseehalle, nicht in der Wunderino-Arena.
Stimmt, genau.
Genau.
2005,
nein.
Ne?
Ja, genau.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, war es 54-31 oder 54-34? War es der 20, ich glaube, Sie sagen 20-Tore-Sieg, deswegen... Ja.
Wenn ich das damals gesagt habe, wird es wahrscheinlich, also wüsste ich heute auch, ich weiß nur 54, ich meine genau. 54-34. Aber.
Und ich habe nämlich noch was mitgebracht.
Ich denke mal, es ist nicht weiter schlimm. Wir spielen zu Hause nächste Woche gegen Nordhorn. Ein sehr, sehr schweres Spiel. Für Nordhorn geht es auch noch um alles. Aber zumindest mit der Unterstützung des Publikums haben wir noch alle Optionen, den deutschen Meistertitel zu holen. Jeder weiß, worum es geht. Die 10.000 Zuschauer wissen auch, worum es geht. Und zu was auch die Ostseehalle und das Publikum fähig ist, das hat sich auch in den entscheidenden Spielen gegen Flensburg ja nicht gezeigt. Also das wird auch für jede Mannschaft schwer, in der Ostseehalle dann zu gewinnen. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen.
Vorletzter Spieltag. Ich glaube, ich habe auf der Trainerbank gesessen mit. Es war eine sehr schwierige Situation für mich auch damals, emotional eine sehr schwierige Situation,
weil
die Nordhorner haben weit, weit, weit über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse gelebt, hatten natürlich Top-Spieler mit Peter Genzel im Tor, mit Solberg etc. pp., sind danach auch in Insolvenz gegangen und ich habe dann immer gesagt, also der wirtschaftliche oder ich sag mal der sportliche Erfolg sollte im Wesentlichen auf einer soliden wirtschaftlichen Basis stehen, also zumindest ist es eine schwarze Null. Und die Nordhorner, habe ich damals immer argumentiert, wollen sich hier den Meistertitel einfach erkaufen, indem sie absolut anschließend in die Insolvenz gehen. Und die Argumentation war damals immer, also so eine Mannschaft dürfe dann auch nicht deutscher Meister werden. Vor dem Hintergrund war das sicherlich meine emotionalste Meisterschaft. Und da habe ich dann doch schon die ein oder andere Träne verdrückt, das weiß ich noch.
Die Saison war ja schon auch herausragend, muss man ja sagen. Ich glaube, das war die Trippelsaison.
Ja.
Wahnsinnig viele erfolgreiche Spielzeiten beim THW gehabt als Geschäftsführer. Ich glaube, ich habe das mal aufgeschrieben. Es waren 12 deutsche Meisterschaften, 6 Pokalsiege, dazu Champions League-Sieger, EHF-Pokalsieger, 25 Titel innerhalb von 15 Jahren. Das macht Sie wahrscheinlich auch stolz, oder?
Also, um ehrlich zu sein, ich habe nie groß drauf geguckt.
Ja.
Die größte Herausforderung ist natürlich, wenn man bei einem Verein wie den THW Kiel ist, dass man feiert gerne den Titel und eine Woche später ist es schon vergessen. Man geht sofort in die nächste Saison, weil die größte Geisel war natürlich auch immer der Erfolg beim THW Kiel. Das war einfach natürlich immer so und das ist auch der entsprechende Druck. Das auf der anderen Seite war und ist natürlich auch der Reiz, der es ausmacht. Also einfach zu sagen, okay, auch mit wechselnden Spielern, mit wechselnden Mannschaften versucht man natürlich immer wieder das bestmögliche Resultat am Ende der Saison rauszuholen und sowohl national wie international auch die besten Ergebnisse zu erzielen.
Was glauben Sie, was so vielleicht eine persönliche Eigenschaft ist, die dazu geführt hat, dass Sie an dem Punkt so erfolgreich waren?
Ach, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das allererste erstmal, ich glaube, man muss seinen Job oder das, was man tut, muss man einfach lieben, um überhaupt gut zu sein. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung für alles. Und ich habe es eigentlich immer gerne gemacht. Ich habe meinen Job geliebt und vor allen Dingen habe ich auch mein Team, mein Umfeld geliebt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Und wir hatten eine Vielzahl von wirklich guten Leuten, die hier eng zusammengearbeitet haben, die auch Verantwortung übernommen, Verantwortung getragen haben. Und ich glaube, das war auch immer so ein bisschen meine Stärke. Ich habe die Leute auch machen lassen und ihnen das Vertrauen geschenkt, weil früher war es immer so, einer kann so gut wie zwei sein, aber wenn man ein funktionierendes Team hat, dann ist es unschlagbar. Also
ja, ich glaube auch, dass ein Team eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie das, was man macht, ist, mit wem man es irgendwie macht. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Man merkt so auch jetzt im Gespräch, dass da doch so ein paar Parallelen, sag ich mal, bestehen. Ein Kollege von mir hat den THW, und ich glaube, das passiert auch öfter, so ein bisschen mit dem FC Bayern verglichen, der THW, der FC Bayern des deutschen Handballs. Wenn man diesen Vergleich zieht, dann passiert es vielleicht auch schnell, dass man sagt, okay, Uwe Schwenker, der Uli Hoeneß, das THW Kiel. Der Vergleich hinkt natürlich dann insofern, als dass Uli Hoeneß vor Gericht stand für die Steuerhinterziehung und verurteilt wurde, im Gefängnis saß. Sie schmunzeln schon, Sie wissen so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. genau im Gefängnis saß, zurückkommt und man gefühlt mit offenen Armen empfangen wird. Sie standen auch vor Gericht. Es ging damals um eine Spielmanipulation, Champions League Finale 2007. Anders als Uli Hoeneß sind sie in allen Instanzen freigesprochen worden, kehren aber nicht zurück zum THW Kiel, sondern ihre Zeit dort endete damals so.
Uwe Schwenker tritt mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der THW Kiel Handball-Bundesliga GmbH Co. KG zurück. Im Einvernehmen zwischen den Gesellschaftern und dem Beirat des THW Kiel sowie Uwe Schwenker wird das Anstellungsverhältnis von Herrn Schwenker als Geschäftsführer zum 30.06.2009 beendet. Grund hierfür ist ausdrücklich nicht der gegen ihn erhobene Vorwurf von Spielmanipulation, für die es auch nach Einsicht in die Ermittlungsakten keine belastbaren Beweise gibt, sondern das Ziel, den überragenden sportlichen Erfolg der Mannschaft des THW Kiel nicht zu gefährden und den Verein vor weiteren Schaden zu bewahren.
Macht das jetzt noch was mit Ihnen, wenn Sie das so hören?
Also ich sag mal, das habe ich nie so richtig an der Garderobe abgehängt, wie man so seine Jacke an die Garderobe hängt. Das hat natürlich eine ganze Zeit lang noch entsprechend nachgewirkt, vor allen Dingen, weil vieles damals natürlich anders besprochen war. Mhm. Keine Frage, das wird man noch nie vergessen. Da laufen immer noch einige Herren in Kiel rum, die damals sich klar positioniert haben und ich sag mal, ihr Wort nicht gehalten haben. Ich glaube, jeder kann verstehen, dass das natürlich emotional ist. Auf der anderen Seite, irgendwann findet man seinen Frieden oder muss seinen Frieden mit dieser Situation finden. Vor dem Hintergrund hat es mich natürlich besonders gefreut, dass insbesondere, ja, ich sag mal, im wesentlichen Teil der Rest der Handball-Bundesliga seinerzeit auf mich zugekommen ist und gesagt, Mensch, also das Know-how, was da ist, das wollen wir doch gerne für die Handball-Bundesliga eigentlich nutzen. Und vor dem Hintergrund, ja, ich sag mal, ist mir dann doch eine gewisse Genugtuung schon zuteil geworden. Und ich sag mal, diesen Job mache ich ja schon seit 6, 7 Jahren.
Ja.
Ja, der THW Kiel, keine Frage, natürlich hat man es auch begleitet, auch im Hintergrund hat es danach noch eine Vielzahl von Gesprächen gegeben, zwangsläufig natürlich, weil man mit Alfred Gislason sowieso, den ich ja seinerzeit dann auch noch zum THW geholt hatte, immer einen engen, guten, kurzen Draht hatte und auch bis heute, also es gibt nach wie vor einen guten Draht zu sowohl zu Philipp Jiecher als natürlich auch zu Viktor Szilagyi.
Was hat Ihnen denn vielleicht auch konkret geholfen, so die Phase auch zu überwinden? Weil ich glaube, also man merkt ja auch, das ist schon was noch irgendwo sitzt.
Das ist immer ein emotionales Thema. Das kriegt man nicht aus den Kleinen raus. Aber ich sage mal, das ist natürlich klar. Also in solchen Situationen muss man schon ein gutes Umfeld haben. Also meine Frau hat also immer tadellos zu mir gestanden. Keine Frage, für sie war es eine ganz schwierige Zeit, weil wir auch gerade erst da zusammengekommen sind. Und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte nochmal wieder aufbröseln, warum, wieso, weshalb da was passiert ist. Letztendlich ist es wie oft im Leben, es geht immer um zwischenmenschliche und persönliche Dinge, die dann irgendwas in Bewegung setzen. Das war damals natürlich auch mit der Trennung von meiner damaligen Frau hin zu meiner jetzigen Frau, aber da hat sie natürlich sehr eng zu mir gestanden. Freunde und Familie haben immer eng zu mir gestanden und haben immer gesagt, da stehen wir auch gemeinsam durch, dann klappen wir unser Visier im runter, aber das machen wir gemeinsam und das ist natürlich in solchen Situationen von immenser Bedeutung, dass man da nicht ganz alleine vorsteht, weil das ist natürlich schon ja nicht nur emotional, sondern das war auch seinerzeit vor dem wirtschaftlichen, vor dem existenziellen Hintergrund schon eine schwierige Situation, also aber da muss ich aus heutiger Sicht nochmal sagen, da meine Frau sowieso, aber auch das enge familiäre Umfeld haben da wie eine Eins zu mir gestanden. Und das gibt einem dann natürlich schon Kraft und eine gewisse Stärke und dann kann man so eine Situation auch durchstehen.
Und Sie sagten eben auch so schön, ein Sportler ist von Grund auf eigentlich auch Optimist.
Immer, das war man immer. Also am Ende, Sportler sind immer Kämpfer, wenn sie zumindest auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Und ich glaube, das bewahrheitet sich einfach immer. Dann nimmt man auch diese Herausforderung an, dann steht man auch diesen Kampf durch, dann will man das natürlich auch zu einem bestmöglichen Ergebnis führen. Und dann, wenn man überzeugt ist, dass man im Recht ist und wenn man gewinnen will, und dann wird man auch gewinnen. Also das ist alter Spruch immer. Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Wenn sie dann in ihrem engeren Umfeld immer noch Unterstützung finden, ja, dann kann einem eigentlich nichts Besseres passieren.
Das heißt, ich höre daraus, dass Sie das auch jetzt für die aktuelle Phase oder für die aktuelle Zeit, in der wir leben, optimistisch stimmt.
Man weiß nie, was auf einen zukommt, aber natürlich wird man immer mal wieder gefragt, was macht ihr? Und ich sage mal, wir schaffen das. Wir Handballer schaffen das. Wir wissen zwar auch noch nicht immer wie, aber ich glaube, den Optimismus darf man an dieser Stelle nicht verlieren. Und klar, auch wenn man manchmal noch nicht weiß, wie man es schafft, aber wir schaffen das.
Fast am Ende unserer heutigen Folge, zum Abschluss, habe ich mir nämlich noch eine Frage aus unserem Fragebogen aufgespart, die da wäre, und das passt so ein bisschen zu dem Optimismus. das Schönste am Handballjahr 2020 war?
Boah, das ist
wir jetzt, müssen jetzt mit was Positivem enden.
Das Schönste am Handballsport hat mir einfach gezeigt, dass man in einer schwierigen Situation auch eng zusammenstehen kann. Also wenn man aus den unterschiedlichsten Richtungen kommt, also Spieler, Clubverantwortliche bis hin zu Verantwortungsträger im Dachverband, dass man also wirklich in einer sehr, sehr, für alle sehr, sehr schwierigen Phase sich nicht auseinander dividieren lässt, sondern dass man wirklich eng zusammensteht und dass man einfach dann sagt, okay, wir werden gemeinsam diese Situation anpacken. Und ich hatte eingangs mal erwähnt, also im Team kann man eine ganze Menge schaffen, wenn man wirklich motivierte und engagierte Leute hat und vor allen Dingen, wenn man sich auch kritisch mit der Situation auseinandersetzt, aber wenn alle irgendwo das gleiche Ziel haben. Und das hat mich eigentlich auch in den letzten Monaten, das muss ich schon mal sagen, auch immer positiv getragen, weil ich immer das Gefühl hatte, also die Handballer hier bei völlig unterschiedlichen konträren Interessen stehen hier wirklich zusammen, um diese Situation auch gemeinsam durchzustehen, zu überstehen und danach wieder gemeinsam positiv in die Zukunft zu gucken.
Punkt, würde ich sagen.
Gut.
Damit sage ich Dankeschön an der Stelle. Dankeschön, dass wir hier sein durften.
Da nicht für. Beim nächsten Mal kriegt ihr noch ein Stück Kuchen. Aber.
Dass Sie Gastgeber waren und alles Gute.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.